Italia und Germania in freundschaftlicher Harmonie einander zugewandt, in Gestalt zweier junger Frauen mit dunklem, lorbeerbekränzten Haupt die eine, mit Blumenkranz auf blondem Haar die andere. So hat der Maler Friedrich Overbeck die Verbundenheit zweier Kulturnationen ins Bild gesetzt. Als Teil der deutschen Künstlerkolonie in Rom des 19. Jahrhunderts ist er nur ein Beispiel dafür, wie Menschen aus dem deutschsprachigen Raum in der ewigen Stadt gewirkt haben. Der Kirchenhistoriker Jörg Ernesti, der hat sich auf Spurensuche in der ewigen Stadt begeben. Zum Thema Deutsche in Rom, da fällt mir persönlich als erstes Goethe ein. Dabei hätte ich genauso gut an Karl den Großen denken können.
Ja, Karl der Große ist der erste deutsche Herrscher, deutsche König, der im Petersdom gekrönt worden ist zum Kaiser an Weihnachten 800. Und ihm sollten noch fast alle weiteren mittelalterlichen Kaiser folgen. Im Petersdom ist sogar eigens eine Stelle markiert, wo den deutschen Königen die Kaiserkrone aufgesetzt worden ist. Man kann die Platte im Petersdom noch heute sehen. Sie ist in dem erwähnten Band auch abgebildet. Und sie haben ihren Tross mitgebracht und sind dann untergebracht worden in Rom und haben eben dementsprechend Spuren hinterlassen.
Durch alle Jahrhunderte hindurch war das so, dass Menschen aus dem deutschsprachigen Raum nach Rom gekommen sind und geblieben sind. Warum? Was hat die so sehr fasziniert?
Ja, die sind aus verschiedenen Gründen gekommen. Mitglieder der römischen Kurie, also der vatikanischen Verwaltung, als Kirchenmänner somit, als Händler waren Deutsche in Rom anwesend, als Künstler, besonders seit der Renaissance, als Gelehrte oder aus privaten Anlässen, weil sie etwa mit einer Römerin oder einem Römer zusammen waren. Heute gehen wir von etwa 25.000 Menschen aus, die deutsche Wurzeln haben oder die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und in Rom leben. Ganz genau können wir das nicht sagen, weil es heute keine Meldepflicht mehr gibt für Deutsche in Rom. Aber die deutsche Präsenz ist nach wie vor sehr stark und beginnt eigentlich schon im frühen Mittelalter.
Mhm. Und tatsächlich gab es im Mittelalter so etwas wie ein deutsches Viertel in Rom mit deutschen Bäckereien. Das müssen Sie mal erklären.
Ja, also zwischen Tiber, Gianicolo-Hügel und St. Peter war dieses deutsche Viertel gelegen, Borgo genannt. Da klingt auch noch das deutsche Wort Burg mit an, denn tatsächlich war da eine deutsche kaiserliche Burg auch angesiedelt. Wir haben noch zwei Kirchen, die tragen den Namen San Michele und Santo Spirito in Sassia, in Sachsen, so nannte man die Menschen aus dem Norden, die Deutschen. Und ein letzter Rest dieser deutschen Provinz ist noch neben St. Peter zu sehen, nämlich der Campo Santo Teutonico, also der deutsche Friedhof mit dem deutschen Priesterkolleg und der deutschen kleinen deutschen Kirche. Das ist der letzte Rest einer ehemals deutschen Siedlung mit, wie Sie sagen, deutschen Bäckern und deutschen Händlern, deutschen Handwerkern, die sehr geschätzt waren im mittelalterlichen Rom.
Und unter den vielen deutschen Neurömern und Neurömerinnen greife ich jetzt mal eine Malerin heraus, Angelika Kaufmann. Was hat es mit der auf sich?
Ja, die kam mit ihrem Vater nach Rom, stammte aus Chur und war mit einem Italiener verheiratet, wirkte in Rom im letzten Viertel und zu Beginn des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts und war so etwas wie ein gesellschaftlicher Mittelpunkt des gelehrten und schöngeistigen und künstlerischen Rom. Sie hat Goethe porträtiert und war mit ihm befreundet, als Goethe in Rom war, aber auch den jungen Kronprinzen Ludwig, den späteren Ludwig I. von Bayern, der in Rom eine Villa in der Nähe ihrer Wohnung hatte. Und sie hat so die Größen ihrer Zeit porträtiert und war eine geschätzte Malerin im päpstlichen Rom, eine Frau. Das ist etwas Ungewöhnliches eigentlich.
Und auch auf Sie gehen Sie ein in Ihrem neuen Buch zu den deutschen Spuren in Rom. Und da laden Sie auch zu Spaziergängen durch die ewige Stadt ein, wo man diese Spuren eben so ein bisschen nachvollziehen kann. Würden Sie sagen, dass wir heute im Jahr 2020 daraus auch für Europa, für die europäische Idee etwas lernen können?
Also das ist ja, für mich ist das auch eine wirklich persönliche Spurensuche gewesen. Ich habe in Rom studiert und bin oft in Rom gewesen. aber auch lange in Italien gelebt und bin eigentlich ganz erstaunt gewesen, wie stark eigentlich die deutsche Präsenz in Rom doch tatsächlich ist, mit deutschen Kirchen, protestantischen Kirchen, katholischen Kirchen, mit deutschen Forschungsinstituten, mit deutschen Gelehrten, Künstlern, die in Rom ihre Spuren hinterlassen haben. Also all das ist doch Zeichen eines starken Austausches der Kulturen, der deutschen Kultur, der italienischen Kultur. Ich denke, die italienische Kultur hat ungemein profitiert von dieser Präsenz eigentlich von Deutschen in Rom. Und umgekehrt, denke ich, ist das auch so. Was wären wir Deutschen eigentlich ohne die Einflüsse der italienischen Kultur? Also da kann man in dieser Stadt, im Fokus dieser Stadt ablesen, wie kultureller Austausch funktioniert und wie sich Kulturen gegenseitig befruchten können.
Und das kann
das
ganz
ist nicht
sicher.
Immer nicht immer geglückt, das deute ich ja in dem Band auch an. Also in Rom sind ja auch Spuren hinterlassen, die nicht ganz so erfreulich sind. Die Deutschen haben, als sie Rom besetzt haben, ja auch eher unglückliche Spuren hinterlassen. Das berüchtigte Massaker in den Fosse Ardeatine ist so ein Beispiel dafür. Das alte SS-Gefängnis in Rom, das man auch besichtigen kann, ist ein Beispiel dafür, dass dieser Austausch auch nicht immer ganz störungsfrei war zwischen deutscher und italienischer Kultur.
Jörg Ernesti, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Augsburg und passionierter Rom-Fan. Gerade ist sein neues Buch Deutsche Spuren in Rom bei Herder erschienen. Da lädt er zu Spaziergängen durch die ewige Stadt ein. Vielen Dank, dass Sie einige Gedanken daraus hier mit uns schon geteilt haben.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.